Willkommen zur 183. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries. Ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling. Ganz besonders begrüße ich unsere heutigen Diskussionsgäste, die ihr seht und die ich dann gleich noch genauer vorstelle, wenn sie dran sind. Bevor es losgeht, noch ein paar kurze Hausmitteilungen. Wir werden heute Deutsch und Englisch sprechen und ich danke schon mal unseren beiden ganz großartigen Dolmetscherinnen, die wieder dabei sind. Ihr könnt im kleinen Control Panel unten die Sprache umstellen auf Deutsch und Englisch. Macht das gerne. Poste ich auch gleich nochmal in den Chat, wie das funktioniert. Auf der Folie, die ich euch jetzt versuche einzublenden, seht ihr, wie der Abend heute abläuft. Wir werden wie immer eigentlich vier Einführungen hören. Erik kriegt am Anfang ein bisschen mehr Zeit, weil wir heute über die Thesen seines Buches sprechen wollen. Er ist von der Harvard University, ist gerade an einem sehr schönen Ort auf Vancouver Island. Es ist Kanadier und beginnt damit, macht für uns die Grundlage und dann kommt Ulrike Malmenier, die University of Berkeley und Deutsche Wirtschaftsweise, erkläre ich dann später noch, was das ist. Jan Lopez aus Spanien und Rasmus Andresen aus dem Europaparlament. Und dann haben wir gute Zeit für Fragen und Diskussion mit euch. Wie immer bei Europe Curling könnt ihr dann eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu seht ihr den QR-Code auf der Folie und dann gleich auch den Link im Chat. Ganz wichtig, bitte fragt da nicht anonym, sondern gebt einen Namen an. Selbst wenn es nicht euer Name ist, das ist für mich dann einfach viel schöner. Und dann versuche ich, die Fragen dran zu nehmen mit den meisten Stimmen. Wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Beachtet das entsprechend auch, wenn ihr eure Fragen stellt. Soweit zu den Hausmitteilungen. Nun geht's aber los. Unser heutiges Thema ist die Rolle wirtschaftlicher Gerechtigkeit bei der Verteidigung der Demokratie gegen ihre Feinde. Ende Januar haben wir in einem großen Webinar auf die Strategien der neuen Rechten, sogenannten neuen Rechten, geschaut, mit unter anderem Natascha Strobl aus Österreich. Und heute wollen wir verstehen, auf was für einem Nährboden Populismus und Extremismus gedeihen oder eben vielleicht auch nicht und was man dagegen tun kann. Und da beginne ich gleich mit, denn unser erster Sprecher hat nämlich dazu ein Buch geschrieben. Wie gesagt, Erik Protzer ist da, er ist Forscher am Harvard Growth Lab an der Harvard University in den USA und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Reclaiming Populism, How Economic Fairness Can Win Back Disenchanted Voters. Also so wild wie den Populismus zurückgewinnen. Das machen die Dolmetscher für mich. So. Und er ist jetzt gerade auf Vancouver Island. Das ist wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden sollte, wo man remote von arbeitet, ist das wahrscheinlich einer der Orte, die ich ankreuzen würde. Und wir freuen uns sehr, dass er sich heute Abend die Zeit genommen hat, um uns in das Thema einzuführen. Lieber Erik, du hast das Wort.
Well, thank you so much for having me here
Ja,
today.
vielen Dank für die Einleitung heute. Ich bin hoch erfreut darüber, dass ich hier die Möglichkeit habe, für euch allen zu sprechen. Ich werde schauen, dass ich jetzt auch meine Folien auflege. Werde also den Bildschirm mit euch teilen. So, hier haben wir es. Könnte man einfach nicken, wenn man das jetzt sehen kann? Ja, offenbar kann man es sehen. Danke. Co-Autor und ich haben hier eine fantastische Reise gemacht. 2018, 2019 haben wir schon zusammengearbeitet und über die Beobachtungen gesprochen, die wir gemacht haben beim Thema Populismus auch in Kanada. Und wir haben da sehr viel diese populären Erklärungen gehört für den Populismus, die man in den Nachrichten hört, Zuwanderung, soziale Medien. Und die Frage, wie können das alles so passieren in den USA, diese ganzen schrecklichen Dinge. Aber wir haben auch gedacht, na ja, gut, Kanada ist aber ein Ort, in dem es das anders aussieht. Bei uns läuft es doch eigentlich gut. Wir haben nicht so viele Populisten, haben zwar auch Populisten, aber nicht diese riesigen Störungen, die es in den USA gibt.
Und wir haben dann also gemeinsam uns auf diese Reise begonnen. Und während Covid haben wir das Buch zusammengeschrieben, ausschließlich remote, und haben diese Hypothese ausgearbeitet, dass bei der Erklärung noch etwas fehlt. Wir beide haben persönlich bis zu einem gewissen Grad in Kanada auch das Phänomen festgestellt und haben festgestellt, dass soziale Mobilität und wirtschaftliche Gerechtigkeit wohl eine wichtige Rolle spielt. In einer fairen Wirtschaft sollten alle in der Lage sein, Erfolg zu haben, wenn sie talentiert sind, wenn sie hart arbeiten, unabhängig davon, ob ihre Familie reich oder arm war. Und das ist die These meines Buches, über das ich jetzt über das ich jetzt sprechen möchte. Wir haben da verschiedene Länder betrachtet, auch in Frankreich waren wir. Und mit großer Freude kann ich jetzt hier auch mit euch allen hierüber sprechen. Hier kann man sehen, der Titel meines Buches ist es, Populismus wiedergewinnen, wie wirtschaftliche Gerechtigkeit die verdrossenen Wähler wieder zurückgewinnen kann. Und dieses Buch kann man auch ohne weiteres online finden, online kaufen, aber auch in Buchläden eigentlich überall. Das typische Buch über den Populismus, hier sehen wir die verschiedenen Führungspersönlichkeiten dieser Rechten. Wir sehen, wie bedrohlich diese Menschen, diese Leute sind für die demokratischen Institutionen. Es gab demokratische Erosion schon in den USA, auch in Ungarn, auch in Polen. Und das ist also eine wirklich ernsthafte Bedrohung. Aber viele der Bücher über Populismus bieten eine Art Erklärung, langfristige Erklärung an. Sie sagen, es gibt so viele giftige Ideen in der Gesellschaft, so viele toxische Ideen sind im Umlauf, auch über die sozialen Medien. Dann wird gesagt, dass es zu viele Ausländer in den Gesellschaften gibt oder dass es zu viel Einkommens- und Wohlstandsungleichheit gibt. Unser Ansatz ist allerdings ein anderer. Wir denken, dass es hinter dem Populismus ein anderes Problem gibt, das komplizierter ist. Und das nicht sehr stark diskutiert wird bislang. Vielleicht weil es so kompliziert und nuanciert betrachtet werden muss, nämlich die wirtschaftliche Ungerechtigkeit. Unsere Meinung ist, dass populistische Führer auf jeden Fall Demokratie bedrohen können, aber dass die wirtschaftliche Ungerechtigkeit ein legitimes Anliegen vieler Wähler ist. Wir denken, dass die Mainstream-Politiker die Möglichkeit haben, die Stimmen der Populisten wieder zurückerobern, und zwar dadurch, dass sie durch Maßnahmen der öffentlichen Hand etwas sich um diese Anliegen kümmern. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen und technisch das alles genau beschreiben, aber doch erklären, warum wirtschaftliche Gerechtigkeit wichtig ist und warum wir glauben, dass wir dadurch gegen Populismus vorgehen müssen. Wenn wir an Trump denken und an die Idee, wie wirtschaftliche Gerechtigkeit beschrieben werden kann, definiert werden kann, das machen wir im Buch auch, dann denken wir, das ist, wenn man eben das Gefühl hat, dass man unfair vom Erfolg abgehalten wird, weil es keine Chancengleichheit gibt oder weil es eben für andere Belohnung gibt, die nicht ihrem Beitrag im Verhältnis zu ihrem Beitrag zur Gesellschaft stehen. Man kann im Leben ja vielleicht unglücklich begonnen haben, dann kann es vielleicht auch wirtschaftliche Schocks geben, wie wir das in den letzten Jahren miterlebt haben. Und unsere Position ist, dass ein solches System der wirtschaftlichen Ungerechtigkeit in manchen Ländern und in einigen Teilen mancher Länder es sehr, sehr schwierig machen können für diejenigen, die sich in prekären wirtschaftlichen Bedingungen befinden, aus eigener Kraft sich wieder aus der Patsche zu helfen. Das heißt, das muss korrigiert werden. Und da ist es so, dass es bei dieser Idee, dass dadurch das Gefühl bei manchen Leuten aufgekommen ist, dass das System manipuliert ist, das System, das eigentlich jetzt eine nachhaltige Korrektur braucht. Wenn ich hier jetzt sage, faire wirtschaftliche Ergebnisse, dann meine ich, dass das nicht gleiche wirtschaftliche Ergebnisse bedeutet. Gerechte Ergebnisse in unserem Verständnis, so wie es im Buch ausdefiniert wird, bedeutet, dass es Gerechtigkeit im Hinblick auf die Chancen gibt, aber Unterschiede bei den Ergebnissen. Es kann ungleiche Ergebnisse geben in der Gesellschaft, aber dass eben doch das, was man erreicht, dem Beitrag zur Gesellschaft, den man geleistet hat, entspricht. Das ist etwas, was wir ernst nehmen müssen. Und Man denkt oft, dass eben Ungleichheit nicht dasselbe ist wie Ungerechtigkeit. Das müssen wir dazu sagen. Diese Vorstellungen haben zu viel politischem Wirbel geführt. Aber Ungleichheit, das müssen wir nochmal sagen, ist nicht dasselbe wie Unfairness oder Ungerechtigkeit. Das Letztgenannte hat für so viel politischen Wirbel in den reichen Ländern heute geführt. Und einige der Prozesse, die Ungleichheit generieren, werden im Allgemeinen als gerecht angesehen, aber andere als zutiefst unfair oder ungerecht und haben dazu geführt, dass es viel berechtigten Ärger und Verdruss gibt. Auf der Mikroebene, auch in der psychologischen Literatur, ist es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen dem oder unterscheiden, wie Leute reagieren auf faire oder gleiche Ergebnisse. Hier gibt es German Chesken und Paul Bloom, die sind der Frage nachgegangen, wie die Leute das Ganze sehen. Und sie sagen, dass dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass wirtschaftliche Ungleichheit Menschen stört. Was sie eher stört, ist, wenn es eben wirtschaftliche Ungerechtigkeit gibt. Etwas, was oft aber verwechselt wird mit der Ungleichheit. Das ist eben, wie gesagt, die wirtschaftliche Ungerechtigkeit. Und da muss man sich genau überlegen, wie diese Dinge zu unterscheiden sind. Und wenn Sie zum Beispiel sich hier an eine durchschnittliche Person auf der Straße wenden, in modernen, hochentwickelten Gesellschaften, dann ist es so, dass die Leute, die Sie da treffen, normalerweise sich nicht daran stören, dass Elton John oder David Beckham reich sind oder dass Ärzte und Ingenieure gut bezahlt sind. In den meisten Bereichen der Gesellschaft, die allgemein ist dieses Eindruck so. Man denkt, dass es diese Leute ja auch sehr talentiert sind, sehr viel arbeiten, wirklich etwas beitragen zur Gesellschaft. Insofern ist ihr Reichtum okay. Was die Leute aber wirklich stört, ist, dass wenn man in einer Situation ist, in der man versucht, durch harte Arbeit und vielleicht auch mit viel Talent etwas zu erreichen, aber einfach nicht vorankommt, dann ist es so, dass ihr Ärger besonders groß ist, wenn Sie feststellen, dass andere in der Gesellschaft vorangekommen sind, reich geworden sind, aber auf eine Art und Weise, die ungerecht ist. Ein gutes Beispiel ist die politische Haltung, die man den Leuten in der Finanzwirtschaft hat während der weltweiten Finanzkrise. Da geht es nicht um die Ungleichheit an sich, sondern um die ungerechte Art und Weise, wie hier die Leute aus dem Finanzsektor für diese Katastrophe geschaffen haben, für den Rest der Gesellschaft, aber selbst eben kaum bestraft wurden, sondern sich daran sehr bereichert haben. Das führt zu sehr viel Ärger, weil das eben im Allgemeinen als sehr unfair betrachtet wird. Wenn wir versuchen, das Ganze jetzt zu verbinden, also diese Unfairness zu verbinden mit der geografischen Verteilung des Populismus, dann können wir da bestimmte Beispiele in der Literatur finden, die während der weltweiten Krise, während der China-Krise, wo es viele Verluste von Arbeitsplätzen in den USA gab, aufgrund des Einfuhrwettbewerbs aus China. Aber das ist etwas, was wir eigentlich im Allgemeinen sehen wollen. Und da stellen wir fest, wirtschaftliche Gerechtigkeit in der Gesellschaft wird eigentlich durch soziale Mobilität dargestellt. Im Wesentlichen kann man eben durch soziale Mobilität messen oder ist eine Messlatte dafür, wie jemand wirtschaftlich vorankommt, selbst wenn er aus einer Familie stammt, die nicht recht war. In einer gerechten Gesellschaft hängt das eigene Einkommen nicht davon ab, wie reich oder wie gut situiert die Eltern waren. Und was man im Leben erreicht, hängt davon ab, was man eben an Talenten hat, welche Anstrengungen macht. Wenn das anders ist, dann gibt es keine wirtschaftliche Gerechtigkeit, würde man sagen. So würden es zumindest die Leute im Allgemeinen in unseren entwickelten Gesellschaften verstehen. Was man hier dazu sagen muss, ist, dass es auch Menschen gibt, die im Wesentlichen argumentieren, dass soziale Mobilität und Einkommensungleichheit empirisch gesehen miteinander austauschbar sind. Das hat mit der großen Gatsby-Kurve gehört, von einem anderen kanadischen Forscher, Miles Corag, der denkt, der 13 Länder hohen Einkommens untersucht hat und festgestellt, dass bei hoher Einkommensungleichheit Ungleichheit, die soziale Mobilität niedrig ist. Aber wir denken, dass diese Korrelation so überinterpretiert wurde, dass es so nicht ganz ist, dass diese Korrelation wirklich nicht standhält, auch wenn man nationale Regionen vergleicht oder auch an Frankreich denkt. Es gibt auch dann Ray Jelly, der nachgewiesene Kausalverbindungen aufgezeigt hat, aus denen hervorgeht, dass Einkommensungleichheit soziale Mobilität beeinflusst. Dass es aber noch zumindest ein halbes Dutzend anderer Faktoren gibt, die gleichermaßen stark hier wirken. Wir denken, dass Einkommensungleichheit und soziale Mobilität miteinander ausgetauscht werden können. Es sind unterschiedliche Dinge, die unterschiedlich gemessen werden müssen und sich unterschiedlich auswirken. Und darauf haben wir unsere Analyse gestützt und wir haben nachgewiesen, dass niedrige soziale Mobilität ein robuster statistischer Prädikator darstellt für die geografische Verteilung von Populismus in der wohlhabenden Welt, in Ländern und zwischen Ländern. Und das, was wir im Buch sagen, wird von der EU, von der OECD, der UNO, dem IWF und anderen auch zitiert. Und Professor Philip McCann hat, was wir sagen, auch gut unterstützt. Der ist derjenige, der den Begriff Geografie des Verdrusses, der Unzufriedenheit geprägt hat. Und er sagt, soziale Mobilität ist der wichtigste Indikator für populistischen Stimmenzuwachs. Wir stellen fest, dass andere Maßnahmen wie Einkommen und Wohlstandsungleichheit, Gleichheit, aber auch Frustration über die sozialen Medien nicht so stark zu assoziieren sind mit Populismus. Andere kulturelle Faktoren führen vielleicht zu einer Beschleunigung, sind beschleunigende Faktoren, insbesondere wenn sie zusammenwirken mit wirtschaftlicher Ungerechtigkeit. Und im Economist haben wir etwas Schönes gelesen, 2019, da gab es eine Erhebung über deutsche Wähler oder ostdeutsche Wähler. Und da haben sie herausgefunden, dass viele der befragten ostdeutschen Wähler sich darüber beklagen, dass Ressourcen für die Unterstützung von Neuankömmlingen aufgewandt werden, während sie selbst zurückgelassen werden. Und sie haben auch Unmut darüber geäußert, dass ihre Klagen als rassistisch abgetan wurden. Wenn man in einer Situation ist, in der man wirtschaftliche Ungerechtigkeit empfindet, man nicht vorankommt, es dann aber viele Neuankömmlinge gibt, für die viele Ressourcen eingesetzt werden, als für Deutsche, Ostdeutsche, die selbst zu kämpfen haben, dann kann das eben zu sehr starkem Ärger und Verdruss führen. Wenn man jetzt also diese Hypothese interessant findet und sie ernst nimmt, dass wir also auf soziale Mobilität und wirtschaftliche Gerechtigkeit achten sollten, um etwas gegen den Populismus vorzugehen, dann ist natürlich die nächste Frage, die sich aufdrängt: Was können Politiker dafür tun, dass die Gesellschaften gerechter und sozial mobiler werden? Etwas, was ich vielleicht gleich ausräumen möchte, ist, dass es ideologische Ansichten zu dieser Frage gibt, die ich nicht sehr überzeugend finde. Hier sehen Sie auf diesem Scatter-Diagramm die vertikale Achse, oben niedrige soziale Mobilität, unten die Länder mit hoher sozialer Mobilität und dann die Querachse, das ist sind die staatlichen Ausgaben als ein Teil des BIP. Hier stellen wir fest, dass es Länder gibt, die bei der sozialen Mobilität schlecht dastehen, aber doch viel ausgeben. Also dann kann es aber auch umgekehrt sein. Oder dann haben wir die USA und Schweiz, die oben links angesiedelt sind, oder auch die Schweiz. Insofern gibt es keine Pauschallösung, mit der man das Problem lösen kann. Das Ganze ist tückischer und man muss sich sehr gut überlegen, welche Kombination von politischen Inputs funktionieren kann, um soziale Mobilität tatsächlich zu bewirken. Und was wir hier machen, ist, dass wir argumentieren, dass diese Arten von politischen Inputs, die soziale Mobilität schaffen, unter zwei Überschriften oder Bereichen eingeordnet werden können: Chancengleichheit und gerechte, ungleiche Ergebnisse. Länder wie Australien, Kanada und die nordischen Länder, also skandinavischen Länder, das sind die mit der höchsten sozialen Mobilität im Allgemeinen. Haben sie auf der einen Seite staatlich gesponserte Chancengleichheit, kombinieren die aber mit wettbewerbsorientierten Märkten. Und dann ist es so, dass es soziale Mobilität gibt und in diesen Ländern gab es noch keine sehr großen populistischen institutionellen Störungen. Das heißt nicht, dass es dort überhaupt keinen Populismus gibt. Das ist ein Vorbehalt, das muss man dazu sagen. Aber sie haben noch nicht solche Störungen durch Populisten erfahren, wie zum Beispiel bei Trump in den USA oder auch durch den Brexit. Ich denke, dass es eine gewisse Unterstützung für Populismus in den skandinavischen Ländern gibt. Wir erwähnen das auch in der Literatur. Aber es ist wichtig, dass der Anteil derjenigen, die populistische Parteien unterstützen, noch nicht so hoch ist wie in anderen Ländern in Europa. Und diese großen institutionellen Störungsversuche gab es da auch noch nicht. Wir denken, dass da also eine Art Brandmauer gegen den Populismus entstanden ist und dass eben diese wirtschaftliche Verankerung ist, die einen Schutz darstellt gegen Populismus oder zumindest den Populismus auf einer niedrigen Ebene hält. Wenn man bei beiden Kategorien allerdings keinen Erfolg hatte oder nichts erreicht hat, dann leidet man unter den Konsequenzen. Die Vereinigten Staaten zum Beispiel, völlig freie Märkte, aber auch kein soziales Sicherheitsnetz. Chancengleichheit wird in keiner Weise unterstützt in den USA. Wenn man von einer armen Familie kommt, ist es sehr schwierig, da voranzukommen, dass es wenig staatliche Unterstützung gibt. Frankreich auf der anderen Seite hat Weltklassendienste der öffentlichen Hand, aber hat so viel reguliert, dass die Steuern eigentlich das Ergebnis des Erfolges wieder aufsaugen. Und das bedeutet auch wenig soziale Mobilität. Und auch in diesen Ländern haben wir daher sehr starke populistische Bewegungen. Und das eben, weil die genannten Kategorien nicht erfolgreich ausgestaltet werden. Und Chancengleichheit und faire, aber ungleiche wirtschaftliche Ergebnisse sind sehr, sehr wichtig, denn das gibt einem das Gefühl, dass es soziale Gerechtigkeit gibt, dass man vorankommen kann, wenn man in einer Arbeitsklassenfamilie reingeboren wurde, aber mit zur Mittelklasse mal irgendwann gehören möchte. Dann ist es so, dass man am Anfang des Lebens eben eine bestimmte Unterstützung braucht, um wirkliche Chancengleichheit zu haben. Man muss natürlich produktiv sein, man braucht Zugang zum Arbeitsmarkt, man braucht eine Art Sicherheit, wenn mal irgendetwas schief geht aufgrund eines unfairen Schocks. Man braucht Bildung, man braucht Gesundheitsversorgung, man kann ja auch krank werden und sollte dadurch nicht bankrott werden. Dann braucht man eine Verkehrsinfrastruktur, man braucht Zugang zu Wohnraum. Und gleichzeitig muss man aber auch Zugang zu Wettbewerbsmärkten haben. Denn wenn man nur diese staatlich finanzierten Chancengleichheitsgrundlagen hat, dann wird man noch nicht unbedingt produktiv. Man braucht Zugang zu solchen Märkten, der dann die Ergänzung hier darstellt und wodurch die soziale Mobilität dann zur Realität werden kann. Dass man also da auf den Arbeitsmarkt kommt, eine gute Ausbildung bekommt, einen guten Arbeitsplatz aber auch bekommt, in dem man sich beweisen kann. Und das muss in einem Rahmen des fairen Wettbewerbs dann stattfinden. Also keine Kartelle, keine unsicheren Geschäftspraktiken oder ähnliches darf es nicht geben. Und wenn ich jetzt vielleicht noch ein paar abschließende Diskussionen äußern darf, ehe wir zur Diskussion kommen, das sind Dinge, die wir auch in unserem Buch nennen. Wirtschaftliche Unfairness ist die Hauptbeschwerde hinter dem Populismus. Politiker verteufeln oft die populistischen Wähler. Hillary Clinton zum Beispiel hat von diesen erbärmlichen Menschen gesprochen. Das ist natürlich sehr kontraproduktiv. Stattdessen denken wir, muss man die Chance ergreifen, die Klagen der populistischen Wähler ernst zu nehmen, um eben hier diese populistischen Stimmen wieder zurückzuerobern. Man hat die Chance, das zu erreichen, indem man eben die Gesellschaften sozial mobil macht. Natürlich ist das nicht so leicht zu erreichen. Nur eine Handvoll von Ländern haben es tatsächlich erreicht, dass sie eine hohe soziale Mobilität haben. Das Ganze kann also nicht so ohne weiteres erreicht haben. Vielen Dank. Und jetzt bin ich sehr gespannt drauf, auf das, was die anderen Podiumsteilnehmer sagen und was wir dann aus dem Publikum hören. Vielen Dank.
Vielen Dank, Erik. Bin ich auch schon sehr gespannt. Ich glaube, du hast schon jetzt eine sehr gute Grundlage für eine spannende Diskussion gelegt. Und wir gehen jetzt gleich weiter mit Professorin Ulrike Malmigné. Sie ist Professorin für Wirtschaft und Finanzen an der University of Berkeley in den USA. Und seit 2023, seit dem September, glaube ich, ist sie Mitglied des Sachverständigenrates zur Betrachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der deutschen Bundesregierung. Ein schöner deutscher Titel. Ganz kurz werden sie auch die Wirtschaftsweisen, die fünf Wirtschaftsweisen in Deutschland genannt. Ulrike ist Verhaltensökonomin und beschäftigt sich damit auch besonders mit dem menschlichen Verhalten in Wirtschaftssituationen. Und all das spannende Gründe und warum ich gespannt bin, was sie jetzt gleich zu sagen hat, und will nur sagen, großartig, Ulrike, dass du heute dir die Zeit genommen hast, und wir freuen uns auf das, was du zu sagen hast.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank erstmal für die sehr nette Einleitung. Ich bin übrigens schon seit September 22 im Sachverständigenrat. Wie lange ich das über den Atlantik hinweg durchhalte, ist eine andere Frage. Aber so ein Podcast hier, das ist ja immer sehr bequem. Das kann ich schön aus Kalifornien machen. Also die Hypothese, die in dem Buch gerade vorgestellt wurde von Eric, fand ich wirklich super spannend. Da kommt sicherlich direkt mal die Verhaltensökonomin in mir raus, denn wir Ökonomen werden ja immer noch oft mit dem Konzept assoziiert, dass jeder Mensch einfach nur sein Payoff, seine Auszahlung, seinen Gewinn, seinen Profit maximieren möchte. Das verbessern wir dann schnell und sagen, nee, er will oder sie möchte ihren Nutzen, ihre Wohlfahrt maximieren. Es geht darum, aber selbst da wollen wir Verhaltensökonomen gerne weitergehen und sagen, ein wichtiges Element von dem, was wir Menschen, was uns Menschen wichtig ist, was wir im Leben, wie wir uns verhalten wollen, was wir erreichen möchten, ist von sogenannten sozialen Präferenzen getrieben. Also von Präferenzen, die damit zu tun haben, nicht nur wie es mir geht, sondern auch wie es anderen geht, wie es mir im Verhältnis zu anderen geht. Und da ist das Konzept der Fairness, auf das sich Erik in seinem Buch sehr stützt, von großer Bedeutung. Ich möchte direkt hinzusagen, es gibt auch andere. Es gibt durchaus auch Equity oder sogar Equality Preferences, also durchaus das Bestreben, nicht zu große Unterschiede in der Gesellschaft zu haben. Die werden auch gemessen. Es gibt auch Konzepte wie Reziprozität, positive und negative Reziprozität. Also manchmal bin ich bereit, weniger für mich selber zu haben, wenn ich jemand anders, der sich nicht gut verhalten hat, dafür zeigen kann. Also es sind alles wichtige Konzepte, die wir in der Ökonomie sehr viel ernster nehmen sollten, und zwar nicht nur in unseren theoretischen Modellen und Experimenten und empirischen Studien, sondern durchaus auch in der wirklichen Welt, in der Politikberatung zum Beispiel. Und daher finde ich es klasse, dass zumindest das Konzept der Economic Fairness hier sehr gepusht wird. Ich finde es auch deswegen klasse, weil na, es einem halt so ein bisschen Hoffnung gibt. Es gibt einem Hoffnung in Bezug darauf, wie in den verschiedenen Ländern, wo wir einen Anstieg des Populismus sehen, wie man dem vielleicht entgegentreten könnte. Also, wenn man sich zum Beispiel nur auf die Hypothese stürzt, naja, dieser Rise in Populism hat damit zu tun, dass es weiten Bevölkerungsschichten nicht so gut geht, dann ist man direkt in so einem Links-Rechts-Spektrum. Ja, ah, du möchtest also mehr Ausgaben der Regierung haben, du möchtest gerne, dass einseitig Bevölkerungsschichten, die nicht so viel verdienen, gestützt werden, aber du musst auch dran denken, wie es den Unternehmern geht, die die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen wollen. Also wir sind sofort in diesem Links-Rechts-Schema des Government Spendings. Und hier zu sagen, nee, es geht uns nicht um mehr Ausgaben, es geht uns nicht um einseitige Bezuschussung von bestimmten Bevölkerungsschichten. Es geht uns darum, wie Erika ja ganz klar gesagt hat, erstens, dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat, und zweitens, dass Leistung auch belohnt wird und bezahlt wird, Das ist ja wirklich ein Konzept, auf das man sich viele einigen können, insbesondere jetzt in meinem Beispiel vielleicht eine mehr konservative Seite von demokratischen Parteien, die vielleicht Leistungsgesellschaft besonders betont. Also insofern viel Hoffnung, dass über diesen Zugang, diese Analyse des sozialen Mobilitäts, des Fairness oder Unfairness Grundes für den Rise of Populism vielleicht Fortschritte gemacht werden kann, ihn zu bekämpfen. Natürlich wäre ich ein schlechter Diskussant, wenn ich nicht ein paar Sachen vielleicht auch noch anbringen möchte, die in eine andere Richtung gehen. Also zum einen möchte ich einfach nur klarstellen, ich bin mir sicher, dass das in Erics Buch auch genau und detailliert gemacht wird, dass das nun nicht heißt, dass wir eine deutliche Schlechterstellung von Bevölkerungsschichten oder weiten Teilen der Bevölkerung sogar vernachlässigen sollten. Also manchmal gibt es einfach diese ökonomischen Schocks, von denen Eric gerade sprach, die dafür sorgen, dass es weiten Teilen der Bevölkerung schlecht geht, und die dann durchaus auch zu Unzufriedenheit, zur Suche nach Möglichkeiten, seinen Protest in Wahlen zu geben, führen können. Also für uns Deutsche sicherlich der Aufstieg der Nazis im Hinblick auf Weltwirtschaftskrise, eine schlechte ökonomische Entwicklung vorher, auch im Nachklang vom Ersten Weltkrieg, ein gutes Beispiel. Ich sage nicht, dass da nicht Fairness auch eine Rolle gespielt habe, aber ich denke, ich möchte einfach betonen, dass wir nicht ausblenden können, dass wenn es weiten Teilen der Bevölkerung nicht gut geht, dass das auch durchaus in Verbindung gebracht wird mit Protestwahlen, mit Populismus, mit einfachem Zugang zu populistischen Parolen. Insofern bin ich etwas, naja, kritisch oder kritisch zu stark gesagt. Also würde ich einfach sagen, es nur auf diesen Fairness-Aspekt abzustellen, könnte schwierig sein. Einen zweiten Aspekt, den ich sehr gerne betonen möchte, jetzt gerade angewandt auf die derzeitige Situation, ist das Konzept der Unsicherheit. Wir leben in einer Welt, in der sich ständig viel um uns herum ändert. Nehmen wir zum Beispiel am Arbeitsplatz die Veränderungen, die Arbeitnehmer über die letzten Jahre, Jahrzehnte miterlebt haben. Selbst in Ländern wie Deutschland, wo die digitale Transformation viel zu langsam vor sich geht, hat sich vieles geändert. Wir müssen andere Geräte bedienen, wir müssen anders mit Daten umgehen. Zweitens, um beim Beispiel Deutschland zu bleiben, sind wir ein Land, das eine stark alternde, schrumpfende Bevölkerung hat. Das heißt, wir brauchen ganz dringend mehr Migration, um als Land wirtschaftlich stark zu bleiben. Das ist auch eine Veränderung, die für viele, ja, sich auf einmal als eine ganz andere Welt darstellt, als die, in der sie aufgewachsen sind. Und da kann man sagen, ja, da müsst ihr jetzt einfach mit fertig werden. Das muss jetzt so sein, wenn wir den Wohlstand erhalten wollen. Aber das würde zu kurz greifen. Denn diese Unsicherheit, diese Verunsicherung hat meines Erachtens auch sehr viel mit dem Zuwenden zu simplen populistischen Sprüchen, Populism, Protestwahlen zu tun. Und um diesen Aspekt anzugehen, braucht es meines Erachtens etwas andere Mittel. Also zum Beispiel, wenn ich in einer Industrie arbeite, wo es einen großen Strukturwandel gibt, wo ich umlernen muss, wo sich die Welt verändert hat, ist sehr ernst zu nehmen, dass mich das als Menschen durcheinander bringt und mir Aspekte, ein Gefühl zu geben, dass ich da mitwirken kann, dass ich eine gewisse Kontrolle über die Situation habe, dass ich einigermaßen vorhersagen kann, was als nächstes passiert. Diese Aspekte, die oft messbar sind, aber leider von Ökonomen nicht sehr ernst genommen werden, also Controllability, Predictability, die mehr zu berücksichtigen würde, bei der Unsicherheit helfen, egal was jetzt die ökonomischen Ergebnisse sind. Und dann möchte ich zum Schluss noch einen letzten Aspekt erwähnen, der sich natürlich vielleicht nicht unerwartet auf meine eigene Forschung sehr bezieht, in der ich mich mit sogenannten Experience-Effekten sehr auseinandergesetzt habe, nämlich der Idee oder dem Konzept, dass die Erfahrungen, die wir über unseren Lebensweg hinweg sammeln, und jetzt bleiben wir einfach mal bei ökonomischen Krisen, Finanzkrise, wir hatten jetzt Covid-19, Corona-Krise, wir kennen vorher an die wirtschaftliche Krise 2007, 2008, 2009 denken. Und wir können natürlich viel weiter zurückgehen zur Great Depression. Bei all diesen großen Erlebnissen stellt man fest, dass sich das in den Köpfen der Leute festsetzt. Dass diese Unsicherheit, dass ich einmal erlebt habe, dass auf einmal die Wirtschaft völlig am Boden liegt, dass auf einmal der Aktienmarkt crasht, dass auf einmal die Inflation explodiert, dass diese Erlebnisse, wenn sie nur stark genug waren, lang genug waren, emotional genug waren, sich sehr in den Köpfen der Leute festsetzen, dass sie auch durchaus dazu führen können, dass sich die wirtschaftliche Realität durch eine ganz andere Brille im Nachhinein sehe. Und die sind nicht so einfach zu beheben. Die kann ich nicht einfach, indem ich sage, okay, wir gucken jetzt, dass das alles ein bisschen fairer läuft im Nachgang, zum Beispiel der Finanzkrise, wegwischen. Ich werde ein verunsicherter, leicht nervöser, vorsichtiger Konsument bleiben, der vielleicht Sachen kritischer sieht, als er oder sie müsste, selbst wenn sich die Wirtschaft einigermaßen gut entwickelt. Also insofern einfach noch ein bisschen, ich glaube, Reality-Check, wie schnell man wirklich dieser Wandel in den Einstellungen von Bevölkerungsschichten, die sich aufgrund ökonomischer negativer Entwicklung und durchaus auch fehlender Fairness wegentwickelt haben von den nicht populistischen demokratischen Parteien, wie schnell das umgekehrt werden kann. Selbst wenn wir von heute auf morgen Eriks Buch umsetzen und alle Politiker ihren Fokus auf Fairness setzen, bestünde halt die Befürchtung, dass die Effekte sich vielleicht etwas langsamer zeigen, als wir das vielleicht hoffen würden oder ich zumindest hoffen würde, nachdem ich den tollen Vortrag gehört habe. Und dabei belasse ich es erstmal. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank. Ja, ich habe das Gefühl, das wird eine gute Diskussion. Ich habe da auch schon wieder ganz viele Fragen und auch ihr habt schon ganz viele Fragen hier im Slido. Ich poste den Link immer wieder mal in den Chat. Geht da ruhig drauf, bewertet auch noch die Fragen der anderen. Da ist schon eine ganz ansehnliche Liste bei rumgekommen. Macht das gerne und haben wir eine gute Diskussion später. Dann darf ich jetzt weitermachen mit Jean Lopez. Er ist Klimaaktivist, Herausgeber einer Zeitschrift und informeller Berater des progressiven Wahlbündnisses Sumar in Spanien. Wir haben zu Sumar und dem Wahlerfolg schon im November mal ein kleineres Webinar gemacht, heute ein größeres. Und Jean ist großartigerweise letzten Freitag erst eingesprungen, weil wir hier auf dieser Position eigentlich eine andere Stimme aus Spanien hatten, Sarah, die leider ganz kurzfristig absagen musste. Deswegen bin ich Jean unglaublich dankbar, dass er so kurzfristig dazugekommen ist. Und jetzt super gespannt auf das, was er uns zu sagen hat zu dem Thema. Jean, bitte.
Hi, so thank you for the invitation.
Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich werde auch meinen Bildschirm teilen, da ich auch Folien mitgebracht habe. So, hier haben wir den Vortrag, beziehungsweise die Folien. Kann man die Folien sehen?
Ja.
Ja. Gut. Ich werde versuchen, es relativ kurz zu machen. Man hat mich ja gebeten, hier zu sprechen über eine Fallstudie, aus der hervorgeht, wie Spanien es geschafft hat, sich gegen den Populismus zu stemmen. Letzten Sommer haben wir das geschafft. Denn alle haben bei den Wahlen eine Koalition zwischen der Rechten und der Rechtsextremen erwartet, aber so kam es dann nicht. Und die Frage ist, wie haben wir das geschafft? Und für meine Erklärung werde ich als Rahmen etwas von Machiavelli verwenden. Er ist hier sehr berühmt und sagte, dass politische Ergebnisse normalerweise ein Ergebnis dessen, was er Fortuna und Virtù nennt, abhängen. Dass es da eben Dinge gibt, die wir kontrollieren können und andere, die wir nicht kontrollieren können und dass die unterschiedliche Verbindungen eingehen. Aber die Hauptidee hier ist, dass beide dieser Faktoren wohl wie eine wichtige Rolle gespielt haben beim Zurückschlagen der rechtsextremen Welle in Spanien 2023. Und Fortuna, die Dinge, die wir nicht kontrollieren, haben vielleicht am Ende eine größere Rolle gespielt, wie ich nachher noch ausführen werde. Und wie Machiavelli ist es so, dass ich denke, dass man, wenn man gut ist, bei der Kontrolle von dem, was man kontrollieren kann, dann kann man auch Chancen nutzen, wenn die auftreten. Zwei Faktoren möchte ich ansprechen. In dieser Hinsicht zunächst einmal die allgemeine Wirtschafts- und Sozialpolitik der Koalitionsregierung. Die passt eigentlich zu dem, was wir gerade gehört haben. Das trifft sich also sehr gut. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Koalitionsregierung eine große Zahl von sozioökonomischen Reformen im Land durchgeführt hat. Es gibt da viel zu viele, als dass ich die jetzt alle nennen könnte. Aber wir haben eine dramatische Anhebung des Mindestlohns um fast 50% in 5 Jahren erreicht. Also das ist der schnellste Anstieg des Mindestlohns in Spanien. Dann haben wir ein breites Spektrum von Maßnahmen gegen die Inflation eingeleitet. Man weiß vielleicht, dass Spanien und Portugal es gelungen haben, das, was man die iberische Ausnahme nennt von den normalen Marktregeln bei den Strommärkten. Das war wichtig, hat die Stromrechnungen für die Menschen gesenkt. Und wir haben auch den ÖPNV kostenfrei oder sehr günstig gestaltet. Dann haben wir bei der Übergewinnbesteuerung etwas gemacht. Und wir haben auch neue soziale Programme eingeführt, Erte zum Beispiel, ein Arbeitszeitregulierungsgesetz während Covid, das eben nicht entlassen werden durfte, haben wir auch in anderen Ländern und dann auch IMV, ein Mindestüberlebenseinkommen, das wir da eingeführt haben, das vielleicht nicht sehr gut umgesetzt wurde, aber doch viel gebracht hat für viele Menschen. Insbesondere eben nach der Krise. Sehr viele solcher Programme haben wir also eingeführt. Und man hat das wirklich wahrgenommen als ein großer Wandel der Politik in Spanien. Davor hatten wir natürlich rechte Regierungen und das hat natürlich die Rahmen für die Krisen geschaffen. Aber was ja auch schon gesagt wurde, durch diese Maßnahmen direkt haben wir vielleicht keine neuen Wähler gewonnen, da wir hier gegen Ungleichheit vorgegangen sind, aber haben noch nicht wirklich die strukturellen Faktoren anpacken können. Das sind also die Dinge, die wir gemacht haben. Zumindest haben wir Wähler dadurch, glaube ich, nicht verloren. Und was wichtig ist, dass eben es unmöglich gemacht wurde für die Parteien der Rechten, die Regierung anzugreifen im Hinblick auf die Wirtschaft, dass wir eben das sehr viel gemacht haben.
And also even better than most European countries
Und
now.
wir haben da eigentlich dann bessere Ergebnisse gehabt als viele andere europäische Länder. Und das war ein wichtiger Faktor dann bei den Wahlen für unsere Koalitionsregierung. Der andere Faktor, den wir auch noch kontrollierten, das war Sumar selbst, unser Wahlbündnis. Sumar ist es gelungen, einen Großteil der zerbrochenen Linksallianz wieder aufzubauen in Rekordzeit. Und damit ist hier jetzt diese Wahlkoalition, ist dadurch ja die erste entstehen können, so schnell wie noch nie in Spanien. Und viele Linksparteien, wenn die teilnehmen, dann hat das natürlich wenig Aussicht auf Erfolg. Aber in vielen anderen europäischen Ländern ist das ja ähnlich, dass wir also Sumar aufbauen konnten, war sehr wichtig dafür, dass wir dann an der Koalition teilnehmen konnten, dass die Koalition dann auch mit der PSOE zustande gekommen ist. Und was vielleicht sekundär ist, aber auch wichtig ist, ist,
Populist.
wir auch dadurch weggekommen sind, ein bisschen in Spanien vom heißen Populismus, wie ich das nennen würde, zu einem kühleren, wo die Leute vielleicht nicht mehr ganz so empfänglich sind für diese Botschaften, die man da bekommt. Diese beiden Dinge zusammen, glaube ich, haben es Sumar ermöglicht, wirklich der Irrelevanz zu entgehen. Und damit waren wir eine der erfolgreichsten progressiven Parteien in Europa in den letzten Jahren. Aber wir brauchen natürlich einen Seniorpartner in der Koalition. Wir arbeiten jetzt mit Pedro Sanchez zusammen, der natürlich ganz besondere persönliche Eigenschaften hat, auch schon historisch einiges hinter sich hat. Und da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir da nicht aufgesogen werden. Da gibt es jetzt eben die Dynamik zwischen der großen Partei und der kleineren Partei in der Koalition. Die PSOE ist ja eine Partei, die es schon sehr lange in der spanischen Partei gibt. Aber ich denke, wir haben aus dem Wahlbündnis doch sehr viel Nutzen ziehen können. Das waren die Dinge, die wir also kontrollieren. Und jetzt komme ich zu den Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Hier kurz zur Frage, wie die spanische Politik strukturiert ist. Ich habe natürlich nur ein paar Minuten, dann kann ich dir ins Detail gehen. Aber es gibt sehr langfristige historische Gründe, Mangel an einer vereinenden popularpolitischen Revolution zum Beispiel, oder auch kurzfristige politische Gründe gibt es aufgrund der Wahlprogramme, die dazu geführt haben, dass die spanischen Rechtsparteien sehr, sehr schlecht abgeschnitten haben in den Wahlen, insbesondere in Katalonien und in Euskadi. Also im Nordosten und im Nordwesten, beziehungsweise im zentralen Norden des Landes. Das kann man hier auf der Karte auch gut sehen. Da gibt es nichts Blaues. Und historisch gesehen ist es eine große Herausforderung, eine landesweite Wahl zu gewinnen, ohne die Stimmen eben dieser Regionen. Was ein bisschen überraschend hier ist, ist, dass eigentlich niemand gedacht hat, dass wir das schaffen können. Manchmal die Rechte war auch nah dran, aber sie haben das dann doch nicht geschafft. Die strukturellen Faktoren zu ändern, ist natürlich nicht einfach. In diesen Regionen haben die rechten Parteien nie gut abgeschnitten. Und die Schlussfolgerung hier ist, dass es nur dem Block, dem Mitte-Links-Block bislang gelungen ist, wirklich überlebensfähige Regierungskoalitionen da zustande zu bringen. Wir werden sehen, wie es dann weitergehen geht, ob es da einen neuen Anstieg des Populismus gibt. Das kann natürlich niemand vorhersagen, aber so wie es bislang eben gegangen ist, das ist das, was ich jetzt beschrieben habe. Und dann etwas, was uns manchmal auch ein bisschen amüsiert, das ist, dass insbesondere die Koalitionsparteien der Rechten, also die eine Koalition eingehen wollten, da haben wir Glück gehabt, denn das sind nicht die intelligentesten Leute. Wir haben eine der katastrophalsten Wahlkampagnen in der jüngsten Geschichte Spaniens durchgeführt. Insbesondere letzte Woche gab es einen völligen Albtraum für sie. Und es gibt immer wieder Katastrophen für sie bei der PP, der Volkspartei. Und in Spanien kann man vorhersagen, eine Woche vor der Wahl gar nicht veröffentlichen, aber es gab da einen Leak, aus dem schon ersichtlich war, dass sie viele Stimmen verlieren würden. Die extreme Rechte, Vox in Spanien, hatte Befürchtungen geschürt, dass es eine politische Regression geben wird, sprachlich, was LGTBIs angeht, in kultureller Hinsicht, was die Institutionen angeht. Man konnte davon ausgehen, dass, wenn diese Leute an die Macht kommen, diese Bedrohung wirklich sehr realistisch wird. Und gut, vor dem Faschismus an sich sind die Menschen abstrakt. Vor dem Faschismus haben sie abstrakt gesehen keine Angst, aber sie haben doch vor diesen Einschränkungen der Freiheit, die vielleicht auf sie zukommen können, doch große Befürchtungen. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir über 1 Million mehr Stimmen bekommen haben bei den Wahlen als der rechte Block. So, das war im Wesentlichen schon alles. Die Mitte-Links-Koalition hat die notwendigen sozialökonomischen Reformen jetzt in Angriff genommen und eine Art virtuose Beziehung zwischen den Hauptparteien aufgebaut. Und die Rechtskoalition hat in der Vergangenheit diesen Strukturbedarf übersehen oder nicht ernst genommen. Strukturelle Grenzen sind angeführt worden von der Rechten in den spanischen Parteien, in der spanischen Politik, Entschuldigung. Und wie gesagt, ihre Wahlkampagne war katastrophal. Glück hat also auch eine Rolle gespielt, vielleicht war es nicht die entscheidende, da wir eben auch Virtu, glaube ich, mit in die Waagschale geworfen haben. Das wäre alles von mir. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, darüber könnte man auch noch allein über das spanische politische System und die spanische politische Geschichte auch noch nochmal ein eigenes Webinar machen, sollte man wahrscheinlich auch. Ich bin gespannt dann auf die Diskussion und lass jetzt unseren letzten Gast herein, Rasmus Andresen, deutscher Europaabgeordneter und Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament, sitzt im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, Haushaltsausschuss und setzt sich auch schon lange für mehr Gerechtigkeit in der Wirtschaft und auch ganz vielen Steuerfragen ein. Hat jetzt, glaube ich, dazu auch einen großen Erfolg gehabt mit der Behörde gegen Steuerbetrug in den der Europäischen Union, auch vielleicht ein Thema für heute Abend. Das will gar nicht mehr sagen. Asmus, bitte.
Ja, vielen Dank und vor allem auch vielen Dank erstmal an die spannenden Inputs der anderen Gäste. Das fand ich waren wirklich sehr, sehr gute Einblicke auch nochmal und Gedanken, über die es sich wirklich lohnt, auch noch öfter zu diskutieren. Ich will vielleicht damit beginnen, zwei Sachen zu sagen, die ich ein bisschen auch ziehe aus den Statements der anderen DiskutantInnen. Zum einen, dass ökonomische Ungleichheit, soziale Ungleichheit und die Frage von sozialer Mobilität auf jeden Fall stärker ins Zentrum der politischen Debatte gehört. Und die zweite Lehre gerade aus dem spanischen Beispiel ist für mich, dass der Rechtsruck, wie er sich jetzt gerade in vielen europäischen Staaten und vielleicht auch in den USA darstellt, kein Naturgesetz ist, sondern dass er mit guter Wirtschaftspolitik, mit Gerechtigkeitspolitik auch gestoppt werden kann und dass wir es auch politisch in der Hand haben, dafür zu sorgen, dass genau die Entwicklung, die, glaube ich, gerade viele in der Europäischen Union befürchten, nämlich dass wir beispielsweise mit einem Europäischen Parlament aufwachen, was nach dem 9. Juni ja, mit Mitte-Rechts-Mehrheiten dominiert wird, dass das kein Naturgesetz ist, sondern dass das in den nächsten Wochen auch durch gute politische Antworten und auch viel zivilgesellschaftlichem Engagement halt eben auch gestoppt werden kann und wir Mehrheiten hier im Parlament dann auch wieder bekommen oder noch stärker bekommen, die sich mehr an Spanien als am rechten Rand in Europa orientieren. Das würde ich mir zumindest sehr stark wünschen. Ich will zu den vor allem den beiden Inputs aus der Wissenschaft vor allem sagen, dass ich glaube, dass wir hier über eine Kombination von unterschiedlichen Ansätzen sprechen müssen. Ich glaube tatsächlich, dass soziale Mobilität in unserer Gesellschaft etwas ist, was gerade auch aus Deutschland heraus betrachtet, ein sehr, sehr großes Thema sein sollte. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine der europäischen Mitgliedstaaten mit der geringsten sozialen Mobilität. Sie ist sicherlich höher als das, was unsere ExpertInnen aus dem US-amerikanischen Raum, zumindest räumlich, beziehe ich da mal beide mit ein, aus den USA berichten können, aber die Entwicklung in Deutschland auch durch ein wenig durchlässiges Bildungssystem, durch hohe Vermögen, die vererbt werden, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung und ist auch ein Teil, glaube ich, der Erklärung, warum ja nicht nur die soziale Mobilität in Deutschland sehr schlecht ist, sondern warum auch wir erleben, dass Menschen sich von Demokratie abwenden. Da wäre ich absolut mit dabei in der Analyse. Ich glaube aber auch, dass der Punkt der Unsicherheit, sozialen Unsicherheit, ökonomischen Unsicherheit, gerade in einer Zeit, wo wir gerade aus der Pandemie rausgekommen sind und in den fürchterlichen Angriffskrieg Putins in die Ukraine uns reinbewegt haben, mit der Konsequenz auch von ökonomischer Unsicherheit, von hoher Inflation, einer Situation, wo eine Mehrheit der Menschen in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern real auch Einkommensverluste spüren. Das spielt das auf jeden Fall rein. Soziale Mobilität bedeutet gerade für sehr viele Menschen eher eine Befürchtung, nämlich mit Abstiegsängsten verbunden und es ist nicht mit Aufstiegschancen verbunden. Ich glaube, dass gerade diese beiden Elemente auch im Zusammenhang da sehr, sehr wichtig sind. Und der dritte Punkt ist, dass ich abgesehen von den Fragen, die sich mit der Zukunft beschäftigen, also Unsicherheit für die nächsten Jahre, fehlende Mobilität, fehlende Perspektiven im Aufstieg oder vielleicht sogar im Gegenteil, Ängste vor Abstieg, dass sich das mischt mit materiellen Sorgen, die auch jetzt schon ganz konkret werden und die nichts etwas sind, was nur ja, mit Psychologie zu beantworten ist, sondern die viele Menschen spüren, weil einfach sehr, sehr viele Menschen in unseren Gesellschaften in der Europäischen Union unter realen Einkommensverlusten in den letzten Jahren leiden, weil die Preise schneller steigen als die Einkommen, als die Lohnentwicklung. Wir haben inzwischen, und das war Anfang der Wahlperiode 2019 definitiv noch anders, über 100 Millionen Menschen in der Europäischen Union, die in Armut leben, die unterhalb der ja, ökonomisch definierten Armutsgrenze ihr Leben bestreiten. Und deshalb ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir neben der Mobilität und der Unsicherheitsperspektive auf jeden Fall auch die materielle Lage nach den vielen Jahren mit unterschiedlichen Krisen auch mit einbeziehen. Das ist nicht nur etwas, wo es um die Zukunft geht, sondern wo es für sehr, sehr viele Menschen auch jetzt schon ganz konkrete Konsequenzen hat und wo trotz Aktivitäten auch auf europäischer Ebene oder auch von nationalen Regierungen in sehr, sehr vielen EU-Staaten zu wenig passiert ist, um den Menschen soziale Sicherheit halt eben auch zu geben. Und das sind, glaube ich, die drei Elemente, die man in der Diskussion einbeziehen muss und die man zur Analyse braucht, um danach dann daraus auch über Antworten zu sprechen und über die Möglichkeit für politische Perspektiven, sowohl in der Europäischen Union wie aber dann auch auf US-amerikanischer Seite. Und da würde ich mich jetzt auch nicht zu lange reden auch freuen, wenn wir darüber gleich noch ein bisschen diskutieren. Ich glaube, dass wir hier die Antworten sehr, sehr stark auch in der Rolle der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten liegt. Wir haben Diskussionen über die Fragen, wie eine Haushaltspolitik aussehen soll, ob wir auf starre Schuldenregeln setzen oder ob wir öffentliche Investitionen stärker tätigen müssen. Wir haben Diskussionen über Mindestlöhne. Wir haben eine Diskussion auch über die Frage von Steuerpolitik und ob es nicht angesagt wird, dass wir Profite von großen Konzernen, die in den letzten Jahren ja ganz gut durch die Krisen gekommen sind, ob wir die stärker abschöpfen sollten oder halt eben nicht. Und wir haben auch Diskussionen über Vermögensteuern und über andere Fragen, die dann auf der Finanzierungsseite dazu beitragen können, dass wir soziale Mobilität und soziale Sicherheit überhaupt auch erst organisieren können. Und darauf, glaube ich, wird es auch in den nächsten Wochen und Monaten ankommen, diese Diskussion auch ein bisschen offensiver noch zu führen, um dann auf europäischer Ebene zumindest dann auch nach dem 9.6. ja, politische Mehrheiten dafür dann halt eben auch zu erkämpfen. Denn ohne wird es am Ende auch nicht gehen.
Vielen Dank dir. Dann steigen wir jetzt in unserer dritten halben Stunde in die Diskussion ein. Und ich will erst mal kurz Erik noch mal die Möglichkeit geben, ein bisschen zu antworten. Gerade Ulrike hat ja ganz konkret bei dir auch zwei Dinge angemerkt und in die Diskussion gestellt. Einmal Inequality-Teil, aber auch den Teil der Unsicherheit. Da würde mich total interessieren, wie du darauf reagierst. Haben ja auch die anderen angesprochen. Und dann würde mich auch interessieren, und dann öffne ich das für alle, was du zu Jeans Vortrag denkst. Ist das etwas, wenn du hörst, was Spanien gemacht hat, ist das für dich etwas, was ihr in der Recherche des Buches und dann was eure Vorschläge abdeckt? Also ist das was, ist es so richtig, wie Spanien es gemacht hat?
Thank you so much. I want to thank the other panelists for their
Vielen Dank.
very
Ich möchte den anderen Podiumsteilnehmern auch danken für ihre sehr interessanten Beiträge und Vorträge. Einige Dinge wurden ja angesprochen zum Thema Justiz oder Gerechtigkeit, multifacetös gesehen. John Box Watson und ähnliche sind mir da in den Sinn gekommen. Wir müssen ernsthafter vielleicht nachdenken. Bei der Populismusdiskussion, aber auch bei wissenschaftlichen Institutionen. Es wird ja gesagt, dass Wirtschafter normalerweise sehr stark an Profitmaximierung, BIP-Wachstum und so weiter denken. Und das stimmt, glaube ich. Und wir hätten aber auch etwas davon, wenn eine detailliertere Analyse und Messung oder Diskussion der Frage stattfinden würde, was eigentlich wirtschaftliche Gerechtigkeit zustande bringt. Erasmus hat auch über die Bedeutung der absoluten Armut oder Entbehrung gesprochen. Das ist eine wichtige Sache, denn man kann nicht zulassen, dass Menschen in absoluter Armut leben. Das führt natürlich zu extremem Verdruss, wenn man in einer solchen Situation ist. Und das hat auch mit wirtschaftlicher Gerechtigkeit nichts zu tun. Gleichheit, Gegenseitigkeit und so weiter sind da wichtige Begriffe. Wir haben herausgefunden, dass im Kontext, also diese Demokratien mit hohem Einkommen, dass da diese soziale Mobilität etwas ist, was herausragt. Wenn es einen Schock gibt, dann ist das besonders unfair. Also die Ungerechtigkeit dieser Schocks führt dazu, dass die Leute großen Ärger haben. Das ist viel entscheidender als die Schwere des Schocks oder der Krise. Unterschiedliche makroökonomische Krisen sind da analysiert worden in Industrieländern ab des 19. Jahrhunderts bis heute. Und da wurde herausgefunden, dass im Wesentlichen es da zwei Kategorien gibt, die man betrachten muss. Finanzielle makroökonomische Krisen und entschuldbare makroökonomische Krisen, Naturkatastrophen manchmal, die das ausgelöst haben. Wenn es da also einen Schock gibt, aber niemand in der Gesellschaft für den Einkommensverlust verantwortlich gemacht werden kann und der politische Ärger, die Unterstützung für extreme Parteien war viel größer, insbesondere bei Finanzkrisen, selbst wenn genauso viel Einkommen verloren gegangen ist, wenn es sich um solche Krisen handelte. Es ist wichtig, sich auch diese Dinge zu überlegen, diese Maßnahmen der wirtschaftlichen Gerechtigkeit in ihrer Komplexität auch zu betrachten. Das ist wichtig. Und darüber sprechen wir auch. Und ich denke, dass das in der Zukunft hoffentlich auch noch weiter von der Forschung untersucht wird.
Vielen Dank. Jetzt für die weiteren Fragen würde ich das so machen. Ich rufe jetzt immer drei Fragen auf, die hochgevotesten Fragen aus unserem Slido. Und an unsere vier Panelistinnen, nutzt gerne das Handsymbol, wenn ihr zu einer der Fragen was sagen wollt. Ihr müsst nicht zu allen Fragen was sagen, sonst wären wir nie fertig. Das heißt, wählt euch gerne eine Frage aus und sagt was dazu. Und wenn ihr in der Runde nichts sagen wollt, ist das auch vollkommen okay. Also einfach Handsymbol nutzen, was dazu sagen oder eben nicht. Ich fange mal an mit Christiane Hohensee. Christiane fragt: Haben Sie eine Idee, weshalb die Ampel, die höhere Sozialleistungen eingeführt hat, trotzdem in der Gesellschaft gehasst wird? Einige der Empfänger würden trotz des Bürgergelds eine Partei wählen, die das Bürgergeld wieder reduziert und verändert. Und muss man sagen, das ist nicht nur die eine Partei, es sind mehrere Parteien, ergänze ich jetzt mal. Das heißt, sie profitieren nicht mehr davon, ist die Frage von Christiane Hohensee. Die verbinde ich direkt mit einer englischen Frage von Adam. Adam fragt, und ich übersetze das jetzt mal, wenn die Ungerechtigkeit Populismus fördert, warum geht dann die Hauptmenge dieser Voter dann zum rechten Populismus, die ja eigentlich, so wissen wir, wenig dafür tun wollen, dass es wirklich mehr Fairness gibt und nicht für den linken Populismus, wo man das vielleicht eher zuschreiben würde. Also ist da, warum dreht sich das Pendel so stark nach rechts? Fragt Adam. Das ist die zweite Frage. Und Irene Müller, finde ich, stellt auch eine sehr wichtige Frage. Sie fragt: Welchen Einfluss hat unbezahlte Care-Arbeit auf die wirtschaftliche Ungerechtigkeit? So, das sind mal die ersten drei. Wer mag denn was anfangen? Gerne mit dem Handsymbol. Ulrike Malmendier, bitte.
Okay, sehr gerne. Vielleicht vor allen Dingen zur ersten und zweiten Frage kann ich ein bisschen was sagen. Warum wird die Ampel gehasst, obwohl sie die höhere Sozialleistung unterstützt? Ich würde sagen, erstmal könnte das ein Victory Lap für Eric sein. Wer würde nämlich sagen, ja, aber sie wird halt nicht Fairness unterstützen. Also gerade beim Thema Bürgergeld ist ja gut gelungen, das so darzustellen, also von denjenigen, die dagegen sind, als ob da Leistung nicht rewarded wird. Das heißt, diese Einstellung, okay, es gibt Leute, die kriegen was, ohne dass sie es verdient haben, dieses Narrativ ist, glaube ich, sehr hochgezogen worden. Es gibt durchaus Aspekte, wo das stimmt, wo wir im Sachverständigenrat gesagt haben, da könnte man die marginalen Effekte sehr deutlich verbessern, aber es ist natürlich auch populistisch ausgenutzt worden. Das würde ich zum einen hinzutun, aber ich würde auch vielleicht nicht unerwartet zu meinen Themen zurückkommen und sagen, naja, es ist halt sehr viel passiert in den letzten Jahren. Ja, also wir waren so gerade aus Corona raus und dann kam schon die Energiekrise durch den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Die Preise sind explodiert, damit mussten wir umgehen. In unserem täglichen Leben hat sich das alles geändert. Wie kommen wir jetzt über die Runden? Das ist leider so, dass da Politiker für bestraft werden. Ja, also so Eric hat halt sehr abgehoben darauf, ist es eine entschuldbare, unentschuldbare Veränderung? Das stimmt, da würde ich ihm recht geben. Und jetzt könnte man sagen, was können wir denn dafür, dass Putin die Ukraine angegriffen hat und deswegen unser Benzin teurer geworden ist? Aber es gibt schon auch so einen Baseline-Effekt, dass Politiker einfach für gutes Outcome versus schlechtes Outcome be belohnt versus bestraft werden. Und dann würde ich auch sagen, dieser Aspekt, dass sich halt gerade sehr viel ändert in unserem Leben. Ja, also wenn wir den Klimawandel angehen wollen, die grüne Transformation, wenn wir die digitale Transformation angehen wollen, dann ändert sich halt vieles und das greift halt so in unser Leben ein. Und das wird dann manchmal mit einer Abwehrhaltung aufgenommen. Das ist vielleicht noch nicht immer gut kommuniziert worden. Also denkt man an das berühmte Gebäudeenergiegesetz und die Wärmepumpen, ja, die wir alle einbauen sollen. Ich habe mit großer Begeisterung eine bei mir in Berkeley eingebaut. Die Dinger sind super, wir sollten das alle tun. Aber das halt einfach so auf dem Reißbrett vorzuschreiben, sagen, ich greife jetzt in deine Privatsphäre ein, du musst was ändern, das ist halt schwierig. Also bin ich wieder bei meinem Thema mehr Predictability, mehr Controllability, Kommunikation. Ich glaube, diese Aspekte sind bei dem Problem wahnsinnig wichtig. Und ich sehe schon, alle raisen ihre Hand daher. Nur ganz kurz noch zu der zweiten Frage. Also erstmal, ich würde ja wahnsinnig gerne die ultimative Antwort wissen, warum es immer zum rechten Rand geht. Also hier in Amerika ist das noch viel krasser. Ja, da gibt's ja kein Sozialsystem. Und dass da die Leute, die wirklich einen sehr schweren Stand haben und es nicht schaffen können, hochzukommen, dass die da an den rechten Rand mit ihren politischen Einstellungen und Wahlverhalten, also Richtung Trumpes, gehen. So ganz kann ich das nicht verstehen. Ich sage nur den einen Aspekt, den ich ein bisschen verstehe. Und zwar ist das jetzt auch wieder so die Verhaltensökonomin in mir oder der Psychologie-Aspekt, dass diese Parolen halt oft mit Feindbildern kommen. Also dass wir sagen, wir finden jetzt jemanden, der da schuld für ist, ob das die Migranten sind, ja, insbesondere hier, was weiß ich, die aus Mexiko hochkommen oder aus anderen südamerikanischen Ländern. Das heißt, diese Schuldzuweisung, diese Ausgrenzung, dann teilweise auch innerhalb der Gesellschaft, die Eliten, ja, den Washington Swamp, diese Wörter werden hier halt hier gerne benutzt. Diese Ausnutzung hilft, glaube ich, vor allen Dingen Leuten am rechten Rand. Aber ich möchte zugeben, so ganz habe ich es nicht verstanden und ich hoffe sehr, dass mir jemand das beantworten kann.
Dankeschön. Ja, vielleicht schafft Rasmus das. Rasmus.
Das weiß ich nicht, aber ich fange, glaube ich, mal mit der Ampelfrage an. Ich glaube, dass das eine Mischung ist aus realen Verhältnissen, die in der Tat auch, wie vor allem mit dir das gerade schon beschrieben hat, für viele Menschen trotz sozialer Reformen nicht besser geworden sind in den letzten Jahren und dass die Effekte dieser notwendigen Reformen, für die vor allem auch wir Grüne gekämpft haben, das will ich hier auch nochmal sagen, für die betroffenen Menschen vielleicht gar nicht so spürbar gewesen sind, auch wenn sie vielleicht einen Systemwechsel einleiten und lang- oder mittelfristig auch einen Effekt haben, auch vielleicht für zukünftige Regierungen sollte es in irgendeiner Form eine Konstellation geben, die da dann vielleicht auch noch weitere Schritte formuliert. Hinzu kommt, glaube ich, aber auch, und das ist ein Ampelproblem, egal über was für ein Thema wir reden, aber das gilt erst recht für ökonomische Fragen, dass es einfach eine grundsätzliche Uneinigkeit in diesen Feldern gibt und dass man es auch deshalb vielleicht auch ein bisschen anders als im spanischen Beispiel, die vielleicht auch ein bisschen mehr gemacht haben, aber nicht gemeinsam dies als eine klare politische Agenda kommuniziert und als einen Erfolg und eine Ökonom und etwas, was uns sozial und ökonomisch stabilisiert, sondern es sehr unterschiedliche Interpretationen darüber gibt, ob das, was beschlossen wurde, gut wurde, welchen Effekt das hat und ob man sich eigentlich doch wieder abschaffen sollte. Und das schwächt die Koalition auf allen Ebenen, gerade oder in allen Ebenen und Feldern, politischen Feldern massiv. Und das gilt erst recht für ökonomische und soziale Fragen, wo es einfach ein himmelweiter Unterschied ist, ob man Robert Habeck heißt oder ob man Christian Lindner heißt oder ob man im Bundeskanzleramt sitzt. Und das ist, glaube ich, ein Teil der Erklärung zusätzlich zu dem, was auch schon von meiner Vorrednerin gesagt worden ist. Ich glaube, dass ein Grund, warum rechter Populismus in weiten Teilen sehr erfolgreich ist und auch in Milieus anschlussfähig ist, die definitiv diejenigen sind, die als erste davon darunter leiden würden, wenn rechte Parteien Verantwortung übernehmen, liegt auch ein bisschen daran, dass wir in unserer Gesellschaft uns angewöhnt haben, als Gesellschaft auch im öffentlichen Diskurs nach unten zu treten, wenn wir verunsichert sind. Und das ist etwas, was rechte Parteien natürlich ausnutzen, weil sie ganz anders entsolidarisieren. Anders kann man auch zum Beispiel Reaktionen in der Migrationspolitik und auch Stimmungen, die sie gekippt sind, auch in Deutschland in der Migrationspolitik, glaube ich, gar nicht erklären. Und deshalb ist es umso gut, dass wir gerade an Stellen erleben, dass das kein Naturgesetz ist, das diese Entwicklung einsetzt. Und da hat der Kollege aus Spanien ja ein Beispiel für genannt. Es gibt aber auch gerade in anderen europäischen Staaten wie in Österreich regionale Beispiele, wie jetzt gerade in Salzburg, oder aber auch zum Beispiel, da glaube ich fest dran, in den USA, wo wir zwar nicht wissen, was in diesem Jahr passiert, aber wir auch gesehen haben, dass linke Bewegungen, wie zum Beispiel durch Bernie Sanders oder aber auch durch die sehr progressive Agenda, zumindest im Vergleich mit seinen europäischen Amtskollegen, die Joe Biden gerade ökonomisch auch formuliert, zumindest die Behoffnung besteht, dass das am Ende dazu führen kann, dass rechte Kräfte zurückgedrängt werden. Das wissen wir nicht und das ist auch ein bisschen der Wetter auf eine Zukunft, weil ja gerade allgemein in Deutschland der Diskurs ist, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Aber die Chance besteht und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn Joe Biden diese Agenda so nicht betreiben würde, dass seine Chancen sehr, sehr viel geringer sind, wiedergewählt zu werden. Deswegen habe ich da auch, in der Tat auch Hoffnung, dass man halt eben mit einer anderen politischen Agenda halt eben genau diese Entwicklung auch noch stoppen kann.
Dankeschön, Erik. Erik?
Yeah. Yeah, thank you. Well, first of all, I realized I forgot to answer the question about Sean's presentation, which I thought
Die
was.
Frage zum Vortrag von Sean habe ich vergessen zu antworten. Die war ja sehr interessant, sehr nützlich. Und das war eigentlich ein gutes Beispiel, was wir da, das wir da hörten. Die Kombination. Die er genannt hat, hat mir sehr gut gefallen. Spanien hat Strukturreformen durchgeführt und hat sich auf einen Weg hier begeben wollen, der wirklich mehr soziale Mobilität bedeutet für Spanien insgesamt. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, über dieses Thema. Aber insbesondere die zweite Frage möchte ich noch aufgreifen, warum Populismus eigentlich eher Rechtspopulismus ist. Zunächst einmal ist es so, dass es einen gewissen linken Populismus gibt. Die griechische Linkspartei ist ein gutes Beispiel, aber es hängt immer davon ab, oder weil die Frage ist schon berechtigt, warum sind die meisten Populisten Rechtspopulisten? Zwei Gründe, denke ich, gibt es dafür im Wesentlichen. Zunächst einmal hat es mit der Ungerechtigkeit zu tun, wenn man in einer Situation ist, in der man wirklich Probleme im Bereich der sozialen Mobilität hat, wenn man die Gesellschaft und die Wirtschaft als unfair empfindet, dann steht das direkt in Verbindung mit einer Wahrnehmung, dass man vom Rest, dass der Rest der Gesellschaft eigentlich gegen einen arbeitet und mit dem Rest der Gesellschaft möchte man dann nicht mehr zusammenarbeiten. Und linke Ideen und gute, die möchte man dann nicht mehr annehmen. Da gibt es dann keine Kooperation mehr. Die ist dann nicht mehr möglich für jemanden, der so weit mal gekommen ist und so weit die Unfairness erfahren hat an sich selbst. Dann gibt es so tribale Reaktionen. dann fühlt man sich verbunden mit bestimmten Leuten, denen man vertraut, aber dem Rest der Gesellschaft vertraut man dann nicht. Das ist auch ein wichtiger Grund dafür, warum es eben diese Neigung hin zu Rechtspopulismus gibt. Und dass man sich nicht linken, universalistischen Lösungen zuwendet. Die Realität ist ansonsten auch, dass viele der Wirtschaftsschocks, die in Ländern mit niedriger sozialer Mobilität sich durchgesetzt haben, haben stattgefunden in Gesellschaften, die schon recht konservativ waren. Bei der Geografie zum Beispiel des chinesischen Schocks haben wir das festgestellt. Also dann die Arbeitsplätze, die verloren gegangen ist, eben durch den Wettbewerb aus China. Auch im Süden von den USA hat man da oft sehr konservative Kreise, sehr evangelistisch ausgerichtet. Und das ist auch etwas, sind auch Bereiche, wo es sehr wenig soziale Mobilität gibt. Und das sind die Stammwähler von Trump. Ich denke, es gibt einen interessanten Trend bei diesen Wählern, konservative Politik, sich mit der konservativen Politik zu identifizieren in vielen Fällen. Und die Art der Herausforderung der wirtschaftlichen Ungerechtigkeit drängt sie noch mehr in diese Ecke der rechtspopulistischen Politiken.
Danke dir. Jeanne als nächstes und Jeanne, ich möchte noch eine Frage mitgeben von Sarah hier in Slido. Die fragt nämlich, wie das Ganze einzuschätzen ist angesichts dem portugiesischen Wahlergebnis. Iberische Halbinsel in Portugal sah es nun jetzt ganz anders aus. Also da haben hat die Rechte ja sehr stark gewonnen. Vielleicht noch zu deinen Antworten, die du jetzt machst, das noch hinzufügen, wie du das siehst, ja auch im Vergleich mit Spanien. Ich glaube, es ist eine durchaus sehr spannende Frage von Sarah. Bitte.
Ja, thank you.
Dankeschön. Ich werde etwas machen, was ich eigentlich nicht sollte. Es hat ja jemand gefragt, warum die deutsche Regierung nicht etwas Ähnliches machen kann wie in Spanien, dass man die sozialen Initiativen besser kommunizieren kann. Und ich bin ja kein Experte in der deutschen Politik, aber als Beobachter denke ich von außen, dass da zwei Gründe mitspielen könnten. Und zwar einmal eben diese eine Stimme, ein Handeln, eine Stimme und dann die Entschiedenheit, mit der man eine Politik umsetzt. Also, dass man mit einer Stimme spricht, das hatte ja, glaube ich, jemand anders auch schon angesprochen. Das sind drei sehr unterschiedliche Parteien in der Ampelkoalition mit sehr unterschiedlichen Meinungen zu Kernfragen. Und das spiegelt sich natürlich auch in der öffentlichen Präsentation, in der Kommunikation wieder entsprechend. Und was jetzt die Koalition in Spanien angeht, da hatten wir nur zwei große Parteien. Das heißt, da war ein wichtiger Faktor, dass die Botschaft wirklich mit einer Stimme vorgetragen würde, zumindest zur Wirtschaftspolitik und zu auch großen Teilen der Sozialpolitik. Es gab bei einigen feministischen Themen bekannte Kontroversen, aber größtenteils war man sich einig und hat das auch mit einer Stimme kommuniziert. Das heißt, es gab diese Kämpfe untereinander nicht. Eine Anekdote zeigt das vielleicht schön auf. Das war, glaube ich, 2022, hat ein Parlamentsabgeordneter von der extremen Rechten gesagt, er kenne keinen einzigen Spanier, der irgendwie Vorteile hatte von den Handeln der Regierung. Und Nadia Corbinho, die ist jetzt bei der Europäischen EIB und war damals Finanzministerin in Spanien, und sie war ganz klar am rechten Flügel der PSOE, der Sozialdemokraten, also neoliberal schon fast in vielen Bereichen. Und sie hat dann eine ganz bekannte Rede gehalten, gesagt, sie kennen also niemand, keinen einzigen Spanier, der Mindestlohn erhält oder der irgendwie von den Verkehrsunterstützungen oder von den anderen Investitionen in Industrie und so weiter kennen. Sie hat eine Minute lang darüber gesprochen und da so 20 solche Botschaften vorgetragen. Sie kennen diese Leute nicht. Und sie hat dann wirklich stehenden Beifall, stehende Ovationen bekommen. Und das, denke ich, zeigt, dass das eine Kommunikation und Botschaft war, die von den ganz Linken in der Regierungskoalition bis zur ganz Rechten einig vorgetragen wurde. Alle waren sich einig, das ist das Richtige und haben das so kommuniziert. Ich denke, das war sehr wichtig. Ist dann auch an die Wähler so durchgegangen. Wir sind uns alle einig, was diese politischen Maßnahmen angeht. Wir stehen dahinter. Und dann mein zweiter Punkt war, dass die Linke eigentlich historisch in Spanien immer sehr zögerlich alles umsetzt. Also man hat dann immer erstmal Pilotprogramme und probiert es ein bisschen aus und dann hat man große Angst, wie die öffentliche Meinung dazu ist und dann wird eigentlich sehr wenig gemacht und dann gewinnt die Rechte, die dann irgendwie in 2 Monaten irgendwie so ein halbes Dutzend Strukturreformen durchführen. Und wir haben dann aber ewig die Probleme davon. Also in diesem Fall war es eben anders in Spanien, dass eigentlich recht große Veränderungen recht schnell umgesetzt worden sind. Und da gab es dann diese Dynamik, wo Leute gesagt haben, das wird unmöglich umzusetzen sein, das wird Katastrophe sein. Und normalerweise hätte das ewig gedauert. Aber das hat man einfach gemacht. Anhebung des Mindestlohns, sehr starke Anhebung. Und auch, dass wir dieses Next Generation Einigung in Europa, dass die das haben wollten und dann eben dieses Sache mit dem Strommarkt, da wurde gesagt, das wird nie Zustimmung in Europa finden und es hat doch geklappt und davon gibt es viele Beispiele, wie man damit Entschiedenheit und schnellem, recht zügigem Handeln dann die Dinge umgesetzt hat, ohne diese endlosen Debatten und Pilotprogramme, die die Menschen dann nicht so richtig wertschätzen, denke ich. Ich denke, das sind zwei wichtige Faktoren für mich, die da eine Rolle spielen könnten. Und zu Portugal jetzt die Frage. Ein ganz grundlegender Punkt, den ich auch angesprochen hatte, war, dass sie eben keine tragfähige Koalition hatten. Also, wir haben es ja bei der letzten Wahl gesehen. Es gab so 4, 5 kleine zerschnittene Parteien, die dann 3, 4% des Wahlergebnisses bekommen haben. Das haben wir ja beim letzten Mal erfolgreich vermieden. Wir hatten eine große Koalition und diese ganzen Stimmen sind dann zusammengekommen und eigentlich die meisten linken Stimmen, die Podemos in der Vergangenheit hatte, sind da aufgefangen worden. Ich glaube, das war ganz wichtig, damit die Regierung gewinnen konnte, denn sonst hätten sie ganz sicher verloren. Also es waren wirklich nur minimale so Splitterparteien dabei. Das war, denke ich, wichtig im Unterschied zu Portugal. Und dann habe ich selbst eine Frage. Entschuldigung, wenn ich noch eine Frage stelle, wo ich gerade das Wort habe. Also in Spanien, historisch gesehen, ist es so, dass die Wähler für die extreme Rechte Vox nicht diejenigen sind, die unter dem Mangel an Fairness gelitten haben. Sie waren zwar nicht unbedingt reich, diese Wähler, aber so Mittelschicht. Oh, Mittelschicht bis teilweise höheres Einkommen. Das hat sich jetzt auch zu seinen letzten Wahlen ein bisschen geändert. Jetzt ist das ein bisschen mehr Querschnitt, die Wähler von Vox, aber lange war das so, dass die Vox-Wähler eigentlich Schuss besser hatten als die anderen Wähler in Spanien. Und die anderen Parteien haben eigentlich viel mehr Wähler aus sozusagen der Arbeiterklasse. Und ist das jetzt eine Sache, die einzigartig in Spanien ist, oder warum glauben die anderen Redner, dass das so ist? Ich denke, dass man schon etwas Unfaires sieht, aber es kann nicht die wirtschaftliche Ungleichheit oder wirtschaftlich Mangel an Fairness sein, weil es ihnen ja noch vergleichsweise gut geht. Also das nur zu diesem, das ist meine
Dankeschön.
Frage
Be
dazu.
be Dankeschön. Bevor ich Erik dran nehme, wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen gebe ich noch zwei Fragen mit rein. Da kann Erik auf die Frage von Jan antworten und dann gebe ich Rasmus und Ulrike noch jeweils eine Frage und dann müssen wir auch schließen. Also ihr seht, wir könnten da noch, glaube ich, sehr, sehr lange drüber reden. Ich möchte hier von Klaus von Warnen noch eine Frage vorlesen, die geht ums Steuersystem. Das deutsche Steuersystem ist sehr ungerecht. Als armer Mensch zahle ich 25% Kapitalertragssteuer, exakt so viel wie die Reichen im Land. So, also die Frage nach Steuernsystem. Ich meine, Kapitalertragssteuer ist nicht die einzige Steuer, aber ganz grundsätzlich ist es jetzt für Rasmus und Ulrike Thema Steuersystem. Und eine andere Frage, die ich auch noch hier wichtig finde in dem Kontext und die ist auch für euch beide, dann ist von Milan Teichmann, der fragt, ein wichtiger Befund war für Erik unter anderem auch effektive öffentliche Infrastruktur. Denken Sie, dass die Schuldenregeln der USA und der EU abgeschafft und wesentlich gelockert werden müssten, um das zu finanzieren? Also das nochmal für Ulrike und Rasmus, die es, glaube ich, da so ein bisschen unterschiedlich sehen. Und dann kann Erik jetzt auf Jeanne antworten und dann überziehen wir nicht zu weit. Erik, bitte.
Ja, yeah, thank you. Regarding
Dankeschön. Zur sozialen Mobilität in Spanien, ob diese Wähler jetzt tatsächlich keine wirtschaftlichen Nachteile haben. Ich bin da natürlich kein Experte wie Jean. Ich bin mir sicher, dass du dich da viel besser auskennst als ich in Spanien. Aber das Folgende kann ich dazu sagen. In den Ländern, die wir uns angeschaut haben, egal ob es zwischen Ländern oder innerhalb eines Landes war, war eines recht einheitlich. Die Geografie des Populismus passt zur Geografie der schlechten sozialen Mobilität. Das kann sich in Spanien vielleicht ja so geäußert haben, dass sich manchmal wählen die Menschen ja nicht nur auf Grundlage ihrer eigenen Situation, sondern auch auf der Grundlage dessen, wie sie die Gesellschaft sehen und ihre Gemeinde etc. Ich würde gerne, hätte gerne Spanien da mir näher angeschaut, wenn wir da subnationale Daten haben. Es kann sein, dass es da zu Entrüstung kommt bei diesen Wählern, nicht wegen ihrer eigenen wirtschaftlichen Lage, sondern wegen ihren Nachbarn, Verwandten etc. Da gibt es anekdotenhafte Nachweise in anderen Gegenden der Welt zumindest für so etwas. Und jetzt zur Schuldenbremse in den öffentlichen Ausgaben. Also ich denke, dass die USA sicherlichere Ausgaben, nur ganz kurz mache ich das, Ausgaben da erhöhen müssen. Und ich denke auch die deutsche Schuldenbremse, das es wird zu diskutieren sein, aber das überlasse ich natürlich den Deutschen, die da Experten sind.
Dann würde ich Rasmus mal als erstes dran nehmen und Ulrike kriegt dann das letzte Wort, wie es sich für die Wissenschaft gehört.
Damit kann ich als Politiker gut leben.
Genau.
Zu dem Steuersystem absolut. Das ist eine Riesenherausforderung und es ist auch überhaupt nicht einsehbar, warum im deutschen Steuersystem so viele Ungerechtigkeiten zu Hause sind. Da kann man noch mal ein Webinar über mehrere Stunden wahrscheinlich für sich zu machen. Ich will das nur mal ganz kurz anreißen, dass ich glaube, dass wenn wir das auch auf das Thema der sozialen Mobilität beziehen, vor allem im Bereich der extrem hohen Vermögen und Erbschaften, eine extreme Herausforderung haben und wir dort dringend eine Steuerreform brauchen. Ich habe das am Anfang in meinem ersten Statement auch schon mal gesagt und will das hier gerne wiederholen. Eine andere Debatte ist auch nochmal zur Mindestbesteuerung von Unternehmen, wo es ja auf der OECD-Ebene mit Mindeststeuersatz für große Konzerne, multinationale Konzerne auch einen Vorstoß gegeben hatte, zurzeit von allen EU-Staaten ratifiziert worden ist, aber der zurzeit an den unklaren Mehrheitsverhältnissen in den USA festhängt, obwohl, das Ironie daran, es vor allem Joe Biden war, der diesen Prozess mit angestoßen hat. Jetzt schlägt ein anderer spannender Ökonom, Gabriel Zucman, vor, auch einen Mindestvermögensteuersatz, einen globalen Mindestvermögensteuersatz einzuführen. Ich finde, das ist eine spannende Idee und wir Grüne unterstützen das auch. Mir würde es aber auch schon helfen, wenn wir in Deutschland in diesen Bereichen mal Fortschritte machen würden. Und zum Thema der öffentlichen Investitionen auch nur ganz kurz. Ich glaube tatsächlich, dass das sehr, sehr viel mit sozialer Mobilität und auch mit Ungleichheit zu tun hat. Denn wer leidet denn am meisten darunter, wenn öffentliche Investitionen ausbleiben? Das sind Menschen, die in Armut leben. Das sind Menschen, die wenig Einkommen haben. Wir haben allein Investitionsstau in der Europäischen Union von 600 Milliarden Euro pro Jahr für die grüne Transformation. Auch hier ist die Frage, wer zahlt das denn eigentlich, wenn es ausbleibt und wenn wir in der EU und bei den Mitgliedstaaten es nicht schaffen, diese Investitionen zu tätigen? Und das, was uns davon abhält, diese Investitionen zu tätigen, sind zum einen politische Mehrheiten und zum anderen Schuldenbegrenzungsregeln, die aus meiner Sicht aus der Zeit gefallen sind und die wir dringend reformieren müssten. Das gilt für die deutsche Schuldenbremse, aber das gilt erst recht für den Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt, wo wir in 3 Wochen nochmal über eine Mini-Reform abstimmen werden, die im Grundsatz aber nichts ändern wird und die nicht dazu führen wird, dass die Investitionslücke, die die Kommission selbst schon bei 600 Milliarden beziffert, in irgendeiner Form abgeschafft wird. Im Gegenteil, wahrscheinlich verschlechtert sich die Lage für viele Staaten. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Und das ist, glaube ich, eines der drängendsten Fragen, die wir auch ökonomisch in der neuen Wahlperiode im Europäischen Parlament und in den anderen Institutionen angehen müssen.
Danke, Rasmus. Ulrike Mamendje.
Okay, dann in minus 60 Sekunden oder so. Kurz, Steuer, genau, Steuer, da gibt's, im Steuersystem gibt es viele Probleme. Selbst wenn es einmal perfekt angelegt worden wäre, ist dadurch, dass es Inflation gibt, die unterschiedliche Bereiche unterschiedlich betrifft, dass sich Finanzmärkte entwickeln, müsste es ständig dynamisch angepasst werden. Also was ich sagen will, es ist einfach auch sehr komplex. Und diesen Trade-off ist nicht zu komplex zu halten, ist einfach zu halten und Ungerechtigkeit zu vermeiden, der ist schwierig. Der zweite Punkt ist, es ist auch immer wichtig, das Argument von der anderen Seite zu hören, zu sagen, okay, aber wenn wir jetzt als Unternehmer hier irgendwie wieder für Wachstum sorgen sollen, Deutschland aus diesem absoluten Wachstumstief rausbekommen sollen, damit halt grüne Transformation, digitale Transformation finanziert werden können, dann gibt uns bitte schön Anreize. Also die Energie ist hier schon mal nicht mehr billiger. Also die wollte uns ganz verjagen. Also worauf ich hinaus will, ist, es ist leider nicht so einfach, wie es einem dann oft erscheint, diese Probleme zu beheben. Aber was mich wirklich stört, ist, warum sich nicht mehr wie der Fragende hier darüber aufregen. Also so hier in den USA wieder, ist ja nur das extreme Beispiel. Da kann ja dann so ein Trump einfach mal den Leuten und Unternehmen, denen es schon sowieso gut geht, noch weitere Steuererleichterungen geben. Es ist nicht klar, dass sich das positiv auf die Wirtschaft ausgewirkt hat. Vielleicht gab es einen kurzfristigen Effekt. Und ja, das tut er dann einfach, wird trotzdem gewählt, ja, auch von der breiten Masse der Bevölkerung. Das ist für mich irgendwie die kritischere Frage. Warum haben wir nicht mehr solche kritischen Fragen, wie die gerade, so dass irgendetwas in Bewegung ginge? Dann kurz zur öffentlichen Infrastruktur, Schuldenbremse. Ja, also ist einfach, um noch auch da wieder die andere Seite kurz anzureißen. Es ist immer so natürlich, dass es tausend gute Gelegenheiten gäbe, Geld sinnvoll auszugeben für die Bevölkerung von dem Land, das man regiert. Das wird dann aber irgendwann zulasten zukünftiger Politiker erstmal und aber auch zukünftiger Generationen der Bevölkerung sein. Deswegen ist so ein Prinzip wie Schuldenregel nicht ganz schlecht. Man könnte es natürlich viel schlauer gestalten, antizyklisch gestalten. Wir haben ja auch so ein paar Vorschläge gemacht, so ein bisschen gleitender zu gestalten im Sachverständigenrat. Aber die Frage, die mich wirklich umtreibt hier, ist diese Priorisierungsfrage. Ob Schuldenbremse oder nicht, ja, wie kriegen wir das hin, dass in einem Bundeshaushalt wirklich überlegt wird, was ist langfristig für das Land wichtig? Was ist nicht nur gerade wichtig, Löcher, die wir stopfen? Wie können wir implementieren, dass wir an die zukünftige Generation denken? Ob das jetzt Investitionen in Bildung und Erziehung oder in Investitionen in die Bahn, Infrastruktur sind. Welchen Mechanismus muss man da haben? Und ich glaube nicht, dass es ein Schuldenbremsenmechanismus ist. Also oft, wir sind ja in der Vergangenheit eigentlich immer unter diesem Limit geblieben. Wir haben oft die vorhandenen PS nicht auf die Straße gebracht und wir haben einfach in Töpfe geschiftet, wo dann einfach Löcher geschiftet worden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz grundlegendes Problem, nicht nur in Deutschland. Und da würde ich sehr gerne Beispiele von anderen Ländern wissen, die es besser schaffen, zu priorisieren in zukunftsorientierte Ausgaben und Investitionen, die nicht jetzt uns heute unbedingt nutzen, aber zu den zukünftigen, den jüngeren Generationen für die nächsten Jahrzehnte. Ich glaube, das ist unsere große Aufgabe.
Herzlichen Dank. Ich glaube es ganz klar. Das wird nicht das letzte Webinar zu dem Thema auch gewesen sein. Ich kann nur, jetzt sind wir schon 4 Minuten drüber, jetzt das Ganze abmoderieren und erstmal Danke sagen. Danke an unsere Gäste, danke an all die Fragenden und Zuhörenden hier. Waren teilweise fast 1000 durch. Über den Abend waren es sicher mehr als 1000. Wirklich großartig. Könnt ihr auch gleich dann nochmal nachgucken auf YouTube und auch dann als Podcast. Ich möchte unseren beiden Dolmetscherinnen danken, die hier wieder Schwerstarbeit geleistet haben. Ich habe es ja auch zur Hälfte gehört, wirklich wieder großartige Arbeit. Ich möchte heute jemandem besonderen danken, unserem Fördermitglied Andrea, die mich heute das erste Mal dabei unterstützt, die besten Videoschnipsel von heute Abend rauszusuchen. Bin ich schon sehr gespannt. Danke, Andrea. Und ganz besonders danken auch unseren jetzt 1307 Fördermitgliedern, die Europe Calling erst möglich machen. Schicke ich euch auch nochmal rum, wenn ihr das auch werden wollt. Und jetzt mache ich noch Werbung für unsere nächsten zwei Webinare am Grünen Donnerstag, also Donnerstag nächster Woche. Sprechen wir über das Thema Flucht und Migration und Verantwortung in der Kooperation unter anderem mit Brot für die Welt und der Diakonie zu Ostern. Und am 11.04. können wir diese Diskussion weiterführen mit Vizekanzler Robert Habeck. Der kommt am 11.04. um 18 Uhr zum Thema, wie gelingt die Transformation in Europa? Und da haben wir, glaube ich, heute schon einige Fragen gesammelt, die er dann ja auch vielleicht beantworten kann oder die wir ihm Fragen stellen können. Merkt euch das schon mal im Kalender vor, Einladung kommt. Dann danke ich euch vielmals, wünsche allen einen schönen Abend und eine gute Woche und bis zum nächsten Europe Calling. Ciao.